Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Wenn man so viel unterwegs ist, wie unser heutiger Gast, der übrigens Nils Lackner heißt, dann gibt es bestimmt praktischere Wohnorte als die Insel Sylt. Aber Nils ist halt ein echtes Nordlicht und deswegen muss er immer wieder dorthin zurück. Und trotzdem schafft er es aber, die Weinbranche, die sich ja doch eher etwas südlicher orientiert, kräftig aufzumischen. Seine Sporen hat er sich verdient bei seinen Reisen rund um die Welt, wo er in Weinbars auf Weingütern gearbeitet hat, aber auch als Sommelier, unter anderem als Chefsommelier bei Fairmont Hotels in Kanada.
Korrekt.
Im Chateau Lake Louise. Ich habe es mir aufgeschrieben.
Ja.
Was schon krass ist, dann bist du aber irgendwann wiedergekommen nach Sylt, wurdest dort Sommelier der Sansibar. Hast dich dann aber ein Jahr später selbstständig gemacht.
Genau.
Hast ein paar Firmen gegründet und zuallererst Sommi und Wine Communications.
Genau, die gibt's auch noch, ne?
Die gibt's auch noch.
Die genau. Standardfirma, die sich immer durchgezogen hat.
Ja, ja. Und sag mal, was machst du da?
Also grundsätzlich mache ich alles im Weinbereich außer Produktion. Also wir machen keinen eigenen Wein mit einer kleinen Ausnahme. Das werden wir vielleicht heute noch kennenlernen.
Okay.
Aber an sich geht's drum, ganz, ganz viel als Lektor und Dozent und Moderator von Weinproben gebucht zu werden. Das Ganze tatsächlich nicht nur in Deutschland, sondern sehr international mittlerweile. Ich berate Firmen, die Weinbedarf haben. Mhm. Und setze aber auch ganz viele Events um für Firmen, die man erstmal so mit Wein gar nicht in Verbindung setzt.
Und was sind das für Firmen?
Also bekanntere Namen sind BMW und Google.
Oh, nett.
Dann gibt's die Sieglaf-Reederei, die ihr Hamburger ja direkt vor der Haustür sitzen habt sozusagen.
Ja.
Und ja, und dann auch einige private Personen, die sagen, ich hätte dich gern auch auf meinem Schiff oder bei mir zu Hause und dass du ein bisschen was über Wein erzählst.
Was kostet das so pro Stunde, wenn ich dich buche?
Das ist Verhandlungssache.
Pro Stunde.
Sea Cloud-Reederei, muss man wissen. Ich war mal auf einem dieser Schiffe, als sie in Hamburg waren.
Segelschiffe, ne?
Genau, Segelschiffe. Da kommt man aber auch, ich glaube, da sind die Preise auch Verhandlungssache oder so. Also ich glaube, für so eine Reise stimmt das, dass man für so eine Reise auch mal fünfstellig zahlen kann?
Das ist durchaus möglich, denke ich, ja. Ich denke, das geht.
Und die dauert jetzt auch kein Dreivierteljahr oder so.
Genau, also du solltest dann zumindest für nächsten Monat schon Pläne haben wahrscheinlich. Ja.
Okay. Aber das ist schon eine Größenordnung.
Ist ein sehr exklusives Konzept aber auch, ne? Also ja? Wenn du dir anschaust, was so im Kreuzfahrtsegment passiert, wie viele Leute da auf den Schiffen sind.
Ja.
Das hast du auf der Sea Cloud eben nicht, ne? Also das größte der drei Schiffe, wenn die komplette Auslastung haben, haben die so 130 Passagiere.
Ja.
Genauso viel Crew. Also von daher.
Hast du Triangle of Sadness gesehen?
Habe ich gesehen. Ich bin einer wenigen, die ihn einfach überhaupt nicht mochten.
Ach echt? Okay, nee,
cool. Ich fand so die erste halbe Stunde
ja.
war cool,
ja.
als es noch so um die Social-Media-Geschichte ging.
Ja.
Auf dem Schiff, das war mir alles zu überzogen. Und dann hinten raus wurde es mir zu lang.
Okay, also ja. also auf der Sea Cloud geht es nicht so zu wie in diesem Film.
Korrekt.
Okay.
Absolut nicht.
Okay, gut, ja. Hast du Triangle of Sadness gesehen?
Nein.
Hast du nicht? Michi.
Noch nie gehört.
Noch nie gehört.
So
ja.
Voll der Poser so ein bisschen. So, hallo, Triangle of Sadness.
Goldene Palme in Cannes, aber das
ja.
muss nichts
Podcast.
Zur Sache tun.
Nee, jetzt kommst du jetzt direkt von Sylt gerade. Lebst du auf Sylt? Habe ich das jetzt so richtig verstanden? In dieser sehr schönen Moderation?
Finde ich auch. Immer eine tolle Anmoderation.
Wunderbar.
Dafür allein hat es gelohnt, herzukommen. Und ja, mein Erstwohnsitz ist tatsächlich Westerland auf Sylt.
Oh, wie geil.
Ja, was geil ist. Ne?
Weil wieso hast du denn gesagt, du 7 Stunden gebraucht hast?
Weil ich heute auf dem Weg nach Sylt bin. Also ich fahre hiernach noch weiter auf die Insel.
Ah, okay.
Und ich kam gerade von woanders her.
Mhm. Ja. Krass.
Genau. Und du wohnst da, weil?
Weil ich von meiner Wohnung aus das Meer sehen und riechen und hören kann. Und das ist mir schon sehr wichtig. Also ich mag einfach in der Nähe vom Meer und Ozean zu leben.
Und warum? Wenn man Sommelier in der Sansibar war,
ja.
gibt es ja noch eine Sache, die noch größer ist.
Ja.
Das ist Eigentümer der Hansa Lounge.
Genau,
so,
genau. Aber der Job war ja nun mal schon vergeben.
Genau, aber warum geht man dann als Sommelier der Sansibar?
Weil man vielleicht solche Hummeln im Arsch hat, dass man sagt, man muss für sich selber noch was kreieren und man muss vielleicht einfach mal noch andere Wege probieren und neue Ideen, neue Konzepte leben. Und bei mir war auch immer, ich wollte internationaler werden, also von meinem Einsatzgebiet her. Mhm. Und die Sansibar, die machen das hervorragend, was sie tun, aber es ist halt auch schon sehr lange sehr hervorragend und damit natürlich auch schon sehr eingefahren, ne?
Und so toll, ich war da mal in dem Weinkeller Und Michael hat ja uns viele Dinge beigebracht und habe so geguckt, das waren schon gute Weine, aber ich bin jetzt nicht in Ohnmacht gefallen. Also es ist nichts im Vergleich zum Weinkeller, wahrscheinlich ist auch gemein jetzt, des Vierjahreszeiten zum Beispiel. Fand ich, aber ich habe auch keine Ahnung.
Vom Inhalt oder von der Hardware?
Nein, vom Inhalt. Hm.
Ja, das ist schon großartig, was die Sansibar da hat, auch an Großflaschen und so, da kann das Jahreszeiten nicht ganz mithalten.
Ist das so?
Das ist so, ja.
Okay, es kann sein, dass ich nicht alle Ecken gesehen habe. Das war relativ klein, was ich gesehen habe.
Ja, es ist sehr komprimiert, und es ist sehr voll, also sehr eng alles, ja. Und in vier Jahreszeiten hast du den gesehen, der ist ja relativ neu,
ja,
im Keller
schon. Ja, den neuen, ja.
Super. Genau, ja, ganz toll, aber das ist, ja, also die Sansibar hat ja nicht alle Weine nur dort in dem Keller liegen, der da unter dieser Bretterbude steht. Und das Jahreszeiten hat aber schon relativ alle Weine dort liegen, die sie auch haben. Und das ist vom Umfang auf Sylt schon deutlich, deutlich besser.
Okay. Also man muss natürlich auch sagen, dass jede Weinkarte und jeder Weinkeller ja auch eine gewisse Ausrichtung hat. Und die Sansibar, die sind ja seit Jahr und Tag auch sehr Kalifornien-affin und da sind sie extrem gut sortiert, das muss man sagen. Auch im französischen Bereich gibt es schon tolle Sachen. Mhm. Ist es mein liebster Weinkeller auf der Insel? Wahrscheinlich nicht. Ich finde Jörg Möller zum Beispiel extrem stark als Weinkeller, muss man ganz klar sagen.
Jahrgangstiefe
ist
ihre, ja klar.
Und nichtsdestotrotz kann man aber nicht sagen, dass die Sansibar da einen schlechten Job macht. Und selbst wenn man eben in der Düne in diesen legendären Weinkeller reinkommt, wie du eben sagtest, Michael, es sind eben auch nicht einfach alle Flaschen. Ne? Also es gibt da noch in unmittelbarer Nähe, also wirklich 5 Minuten mit dem Auto, noch ein weiteres Weinlager, wo auch noch genug Flaschen liegen. Und wenn du sagst, ab einer gewissen Preisklasse, ich brauche die Flasche und die liegt da nicht vor Ort, liegt aber im anderen Lager, dann wird das natürlich geholt. Also das ist selbstverständlich.
Also wie läuft es denn da so in der Sansibar? Was sind so die teuersten Weine, die du serviert hast? Und was haben die Leute dafür bezahlt? Ich bin fixiert heute.
Also
leid,
nein, das ist immer
so. Nur heute immer. Ja,
fragst du nicht zum Restzucker. Also kommt auch noch.
Also die teuersten Weine sind dann schon Big Names, die man auch kennt, ne? So Petrus und Romani Conti und so. Und da liegst du dann natürlich auch mal im vierstelligen Bereich. Es gibt ein paar erlesene Champagner.
Vierstelliger Bereich.
Genau. Und du hast gefragt, was die Leute dafür gezahlt haben. Genau das. Ne?
Und dann holen die ihre Karte raus und dann so, 10% Trinkgeld, alles cool.
Läuft genau wie bei Uschis Schnitzelbude, nur dass die Preise andere sind. Aber der Gast sucht sich einen Wein raus, bezahlt den und trinkt den. Oder anders, normal trinkt er ihn ja erst und zahlt ihn dann.
Aber. Ja. Und also ich habe im Essen habe so 15 Euro für mein Mittagessen bezahlt und dachte schon so,
das ist viel.
So oft kann man es nicht machen. Aber könnte ich dann mit so einem, also könnte ich auch in die Sansibar kommen und einfach da
verständlich, natürlich.
Warst du noch nie in der Sansibar?
Nee.
Das muss man ja sagen, die Sansibar ist ja so in Sachen, also das ist für jeden. Da wird auch jeder, ist egal, ob du dafür 20 Euro ist oder für 2.000 oder für 30.000.
Das ist halt nur
für du musst dich auch nicht schick machen, du kannst auch in Flipflops und Boardshorts reinlaufen und du wirst trotzdem behandelt wie jeder andere Gast auch.
Beste Service, muss sagen, ich habe also in der Hanselounge natürlich, aber ansonsten ist ja so, aber ansonsten muss man sagen, toller Service, unglaublich nette Leute, super Essen, also komplett und du kannst da hingehen. Du bist doch noch nicht in der Sansibar gewesen, das gibt's. Nee. Aber so ein bisschen aus Scheu, von wegen, ist so teuer und
Ich glaube, das ist, weil ich so selten auf Sylt war bisher. Okay. Das ist mit diesem Autozug und so weiter. Das ist, ich bin eher so der Ostsee.
Ach, da kommt man mit dem Autozug hin.
Ja, man kann auch mit dem Personenzug oder fliegen. Ne? Das geht auch.
Ach so. Ja, gut, okay. Gut, man kann auch mit dem Personenzug fahren. Ja. Ja, das heißt, es gibt keinen Jackettzwang in der Sansibar.
Nein, ganz und gar nicht. Also aber das ist natürlich auch eine Urlaubsdestination. Ja. Ist ja auch was ganz anderes.
Ich glaube, es gibt ja kaum noch Clubs, wo es Jackett.
Aber oh, das Wort Zwang ist auch nervig.
Nee, kein Zwang.
Das ist eine Pflicht. Ja. Das ist ja, das Wort Zwang ist ja, das ist nicht so schön.
Also ich muss sagen, es ist ja auch ein komplett anderes Konzept und beide haben ihre Berechtigung. Ja. Und in der Sansibar wird einfach jeder auch geduzt. Michael, korrigier mich, aber es wird bei euch auch nicht jeder Gast direkt geduzt werden.
Auf keinen Fall, auf keinen Fall.
Und wie Michael sagt, wir reden über, lapidar gesagt, ohne respektlos klingen zu wollen, wir reden über eine Bretterbude am Strand. Mhm. Ja, und das andere ist ein elitärer Hamburger Club. Also das sind ja zwei grundsätzlich verschiedene...
Oh, elitär,
das Wort Elite mag ich auch nicht. Aber klar ist natürlich, ich meine, du bist bei uns, bist du um Business zu machen. Und auf Sylt bist du, um Urlaub zu machen. Und das ist eine ganz andere Grundeinstellung, wie du da reingehst.
Ja.
Ob das jetzt 10 Minuten länger dauert, ob es enger ist, ist wurscht. Mhm. Ja, du schaust aufs Meer und das ist also ein Feeling, dass die Menschen sind anders drauf, ob du in einem Ferienhotel oder in einem Stadthotel arbeitest. Mhm. Das ist so. Und von daher ist der Ansatz ganz anders. Aber, Bei uns werden auch gute Weine getrunken, ja. Aber das Konzept, dass du quasi so leger, so High-End machst, das war Sansibar aus meiner Sicht in Deutschland schon mit einer der ersten und Vorreiter auch, dass das so in Ordnung ist. Dass die Leute auch sagen, ich kann auch mit kurzen Hosen eine Flasche für 6.000 Euro kaufen. Ja, das würde man sonst eher denken. Ja. Da muss man schon echt einen Anzug anhaben und irgendwie auf Firmenkosten das machen. Und das ist eben dann nicht. Nee.
Ja. Gibt es auch Weine heute? Ja. Oder ist das...
Ja.
Von Sylt, die
besten. Ja, es ist super spannend, weil natürlich Nils, wir begegnen uns eigentlich immer wieder seit Jahren, logischerweise in dieser Weinwelt, und ich weiß noch gar nicht, was du für Google machst und so für BMW, das finde ich extrem spannend, und hoffentlich darfst du ein bisschen was erzählen. Und dann ist natürlich für mich immer, wenn quasi ein Kollege und ein so allwissender Kollege, der quasi Wissen verkauft, dann bei uns zu Gast kommt, dann bin ich immer schon ein bisschen aufgeregt und denke mal, was suche ich dann aus? Und jetzt ist es natürlich ein bisschen leichter. Wenn
ihr habt euch nicht abgesprochen.
Natürlich haben wir uns abgesprochen. Okay. Und habe ich gesagt zu Nils, weißt du was, meine Idee wäre irgendwie, dass du vielleicht aus dem Sortiment unseres Partners was findest, worauf du Bock hast. Aber können wir irgendeinen Wein auch einbauen, den es vielleicht, der so besonders ist, den es nur im Paket gibt, damit Leute vielleicht auch sagen, ich kaufe dieses Paket, und Nils hat uns was von Sylt mitgebracht, den es eigentlich nur auf Sylt gibt, diesen Wein. Ausnahmsweise heute, sein eigenes Projekt heute auch in diesem Paket, aber sonst nicht einzeln zu kaufen. Den gibt es gleich noch, ein Roséwein. Und starten tun wir aber mit etwas, womit ich euch hoffentlich auch überraschen kann. Es ist nämlich ein Muscadet, und das ist eine eigene Rebsorte.
Jein.
Das sind die ersten Fehler.
Jetzt geht's los.
Oh. Heute findet er sein Meister.
Also die Rebsorte heißt ja tatsächlich nicht Muscadet. Das Anbaugebiet heißt Muscadet, Sèvre et Maine. Nach den beiden Flüssen Sèvre und Maine. Nebenflüsse im Prinzip der Loire. Mhm. Und die Rebsorte heißt Melon Blanc oder Melon de Bourgogne. Da kommt auch schon im Namen vor, wo sie ursprünglich mal herkommt. Findet aber eigentlich nur noch an der Loire-Mündung am Atlantischen Ozean statt.
Cépage 100% Melon B.
Wow. Wie heißt der Wein?
Der Wein heißt Pour l'Histoire.
Dann hat so ein Peanuts-Cover.
Aus dem Jahrgang 2022, hat 12% Alkohol, sehr, sehr leicht. Und da ist auch ein kleiner Punkt, wo das eingezeichnet ist, quasi im Nordwesten Frankreichs liegt das eben. Und
also ist das so sehr in mehr Nähe?
Ja, unmittelbar.
Da, wo die Loire den Atlantischen Ozean trifft, fährst du nochmal 20, noch nicht mal, 10 Kilometer rein, und dann geht die Weinregion.
Das Muscadet aus Melon, das wusste ich nicht. Wirklich nicht. Also steht hier drauf, ja klar, logisch. Aber ich habe bestimmt 10 Jahre lang kein Muscadet getrunken. Wirklich.
Und genau deshalb finde ich diesen Wein so toll.
Ja.
Aber ich denke, es ist kein Muscadet.
Ja, aber der Wein heißt ja Muscadet. So heißt der Wein.
Das Anbaugebiet heißt Muscadet Sèvre et Maine.
Ja.
Wenn du ihn bestellst in Frankreich, sagst du einfach Muscadet. Okay. Muscadet. Und die Rebsorte, aus der er gemacht ist, ist Melon Blanc oder Melon de Bourgogne. So heißt die ursprünglich. Und das ist genauso, Lars, als würdest du sagen, ich hätte gern ein Saucer. Chablis oder Saucer.
Oder
ein
Rioja.
Und dann sagt, Chablis ist ja nicht die Rebsorte, das ist die Herkunft.
Und gibt's hier denn auch anders? Also diese...
Ich kenne tatsächlich, korrigiere mich, Michael, ich kenne einen einzigen Winzer außerhalb von Frankreich, der Muscadet Sèvre et Maine oder eben Melon Blanc anbaut. Das ist Norman Hardy in Kanada. Und da auch nur auf Allokation, weil er halt so ein Mini-Feld davon hat und da Bock drauf hat, weil er ein Freak ist.
Ist es ein Jahr, hast du den Jahr schon gesagt?
22. Ja.
Aber es muss ja eigentlich dann einen Grund geben. Also ist das so, weil die nur dort wächst oder weil die einfach nicht so...
Die Boah, schmeckt. Nein, also.
Ist halt nichts.
Genau. Ganz furchtbares Zeug direkt zum Einstieg. Und dann haben es die anderen leichter nach.
Ja, genau.
Also für mich der Grund, weshalb ich zu Michael gesagt habe, ich würde mir das wünschen, ist Nummer eins, ich bin, wie du eben schon gesagt hast, ein großer Meeresfan. Mhm. Ich esse auch gerne Meeresfrüchte. Mhm. Und wenn man von Sylt kommt und gern Meeresfrüchte isst, dann kommt man um Austern nicht rum. Das ist einfach so, ne? Einzige Austernfarm Deutschlands. Sylter Royal. Und wenn wir über Austern und Weinbegleitung sprechen, fällt immer direkt das Wort Champagner. Immer. Und ich kann es teilweise verstehen, teilweise nervt es mich aber auch, weil der Champagner und die Auster nie was miteinander zu tun hatten. Die haben sich in der Pariser High Society kennengelernt. Ne? Das ist so eine Pariser Ehe. Traditionell hat der Austernfischer sich ja nicht aus Reims irgendwie einen Sixer Champagner bestellt, sondern der hat von seinem Kumpel um die Ecke einfach den Wein genommen. Mhm. Und dieser Wein ist nun mal dieser extrem leichte, ich sag jetzt mal wirklich Bauernwein, ne? Das ist einfach so ein Farmerswein, Landwein. Mittlerweile hat er einen sehr klangvollen Namen als Appellation, aber ursprünglich, das ist halt einfach ein einfach gemachter Trinkwein, so den du einfach trinkst, wenn dein Kumpel bringt einen 12er Austern mit, du bringst 2 Flaschen davon mit, setzt dich in den Garten oder ans Meer und trinkst den. Und
aber der passt auch zu Austern.
Natürlich.
Natürlich.
Das ist, für mich ist es der traditionellste, authentischste Austernbegleiter, der geschmacklich auch noch dazu passt.
Was ja jetzt per se nicht unbedingt in meinen Ohren nicht unbedingt ein Kompliment ist, weil Austern ja schon auch sind ja jetzt nicht so.
Hast du schon mal Austern probiert?
Ja.
Wie schmeckt das?
Ja, also vor allen Dingen ist es so ein komisches Mundgefühl, glibberig und dann ziemlich salzig, oder?
Ja, also, würde ich nicht. Also das ist natürlich die erste Assoziation. Und natürlich hast du glibberig, ja, klar. Mhm. Das sagen immer die Leute, die sie einfach nur wegschlucken. Ne? Die haben so, sag weg.
Ja.
So. Ich sage immer eben, du musst schon kauen. Ne? Das ist ein Genussmittel. Also eine Auster schluckt man nicht einfach so weg, sondern man kaut darauf. Mhm. Und dann gibt sie dir auch den Geschmack.
Ja.
Und der kann, salzig ist ja auch nicht gleich salzig. Du hast dann schon so eine leichte Jodnote, eine Meeressalznote. Mhm. Du hast mal eine elegantere und mal eine etwas kräftigere Salznote.
Ja.
Du hast aber auch Elemente wie Nussigkeit und eine milchige Komponente und so. Und jede Auster schmeckt anders. Und das allein finde ich schon sehr, sehr spannend. Es ist ein sehr feines, ein sehr delikates Geschmackserlebnis.
Ja.
Und du musst dich drauf einlassen. Du kannst nicht schlüff, 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 Thema durch, sondern du musst einfach hören, was sagt dein Gaumen dir. Und da passt ein Wein wie dieser hervorragend dazu, weil du könntest hier sagen, boah, der hat ein bisschen Frucht, weg war er, ne? Hinten aber, noch Säure.
Aber wenn du jetzt so eine Auslasskarte, also ich finde es interessant.
Ja, brich ihn doch nicht immer.
Wenn du so eine also du, weißt du, also du, und dann, also wie oft kaust du auf der Auster rum, bevor du sie rum?
Das hängt von der Größe der Auster zusammen. Also 5 bis 10 Mal.
Echt?
Ja, wow. So wie du halt ein Stück Lachs auch kauen würdest. Ja.
Aber schlürfst du auch das Wasser mit oder nimmst du nur die Auster raus?
Also mal so, was viele gar nicht wissen, ist, dass das Austernwasser ist ja nicht das Wasser, was in der Muschel drin war, als du sie geöffnet hast, sondern das Austernwasser kreierst du ja aus der Auster selber. Also die Auster selber ist ja auch gefüllt mit Wasser. Und in dem Moment, wo du sie öffnest und dann diesen Muskel abschneidest und die Auster dann praktisch genussfertig machst, gibt sie ihr Wasser nochmal in die Muschel ab. Das ist ja nicht das Meerwasser, was vorher schon drin war.
Okay.
Und es kommt drauf an, Michael. Also ich finde auch zum Beispiel, dass es sehr spannende Variationen gibt und je nach Auster entweder auch mal überbacken, aber ich bin Purist. Ansonsten mit einem Tropfen Zitronensaft, wobei der traditionell ja gar nicht als Geschmacksgeber gedacht war, sondern traditionell ja wirklich nur, um zu gucken, ob sie sich noch zusammenzieht und wirklich frisch ist.
Damit man, oder damit man das nicht so schmeckt.
Nee, das ist dein Fall dann.
Tabasco.
Tabasco ist ja, genau, ist ja die Südstaaten-Variante im Prinzip, also in den USA.
Wolfgang Reitz hat ja vor 2 Wochen gesagt, wie toll Michael Weine beschreiben kann.
Du warst gar nicht dabei.
Ich habe es mir aber angehört.
Aber wir haben dich vermisst, wir haben es gar nicht gesagt.
Jetzt gar nicht. So
habt ihr aber wir haben es so innerlich so vermisst, dass wir es gar nicht äußerlich artikulieren konnten.
Ja, genau. Ja,
jetzt kommt eine Stelle, wo ich Michael beschimpfe, ist aber dann im Podcast rausgeschnitten. So, da sind wir wieder. Und jetzt
die Frage. Da muss ich erstmal nochmal sagen lassen, was da jetzt gerade fliegt. Puh. Wow.
Aber jetzt bin ich gespannt, jetzt haben wir einen richtigen Experten, der, wenn Michael jetzt mal den Wein beschreibt, nein, er hat das auch bei Reitzle super gemacht, aber ihr beide zusammen stelle ich mir jetzt.
Also erstmal bin ich überrascht, Kilo, dass er doch relativ tieffärbig ist. Ist ja ein junger Wein, aber ist doch recht kraftvoll in der Farbe. Wird er auch im Holz ausgebaut, weißt du das?
Traditionell eigentlich nicht. Also ganz früher natürlich schon, weil da gab es ja noch keine Stahltanks.
Ja.
Mittlerweile ist eigentlich eine Machart, wo man sagt, man macht temperaturkontrollierte Gärung. Das funktioniert, brauche ich nicht sagen, im Stahltank natürlich besser. Und man versucht möglichst reduktiv zu arbeiten, also Sauerstoff zu vermeiden. Ich bin bei dir. Das Erste, was ich gesagt habe, ist, ach, guck mal hier. Mhm. Da wurde doch vielleicht noch ein bisschen Schalenkontakt erlaubt vorher. Mhm.
Genau, also es ist relativ tieffärbig, was überrascht für einen jungen Wein und auch einen sehr leichten Wein. Aber ich würde jetzt auch kein Holz riechen. Vielleicht ist es im großen Holz, aber dann gibt es keinen richtigen Impact. Für mich ist so jetzt die Überschrift für den Wein, sowohl in der Nase als auch am Gaumen, tatsächlich Melone. Ich habe so weiße Melone, so Katalogmelone, die ich relativ intensiv empfinde. Am Gaumen finde ich ihn sehr, sehr weich. Er hat dieses Salzige auch, das du vorhin beschrieben hast. Aber ich finde ihn,
Katalogmelone?
Mhm.
Also,
ja.
Wie sieht die aus?
Das ist diese weiße mit dem Netz außenrum, so ein bisschen.
Ja. Okay. Gut.
Und das habe ich tatsächlich auf der Zunge auch vorne richtig präsent, diesen Melonengeschmack. Ich finde ihn sehr, sehr weich. Ich finde ihn überhaupt jetzt nicht laut, poltrig, von der Aromatik her, sondern wirklich sehr, sehr elegant und fein. Frage mich, warum man nicht häufiger sowas trinkt. Ich meine, der Wein kostet 13,90. Ist jetzt auch nicht die Welt, ja. Aber ich glaube, was Axel eben vorher sagen wollte, ist, dass Austern ja gefühlt schon auch eher so ein reiche Leute-Essen ist.
Ja.
Also
obwohl sie gar nicht so teuer sind, muss man sagen, ne? 3,50, 5 Euro eine.
Ja, aber satt machen tut sie ja auch nicht jetzt, ne? Also, und ich finde aus meiner Erfahrung, es polarisiert schon. Also es gibt schon viele, die es einfach nicht mögen.
Ja, keine Frage.
Ja.
Muss ja auch nicht jeder mögen, das ist ja bei jedem Gericht so. Ja. Ich glaube, dass Austern, genau da, wo ich vorhin gesagt habe, wo sie den Champagner getroffen haben, zum reiche Leute essen wurden. Nämlich in der High Society, sei es Paris oder andere Städte. Wenn du mal an die Atlantikküste fährst und so, da einfach mal zwischen Bordeaux und Honfleur, also Bretagne, Normandie, so die Ecke. Also ich kenne da ganz viele Läden, da kostet die Austern 80 Cent. Das ist jetzt nicht so dramatisch, finde ich. Und da wird es einfach so als Zwischensnack. Es muss ja auch nicht alles gleich satt machen, ne?
Ja.
Und ich finde es nicht ein reiche Leute essen. Ich wohne natürlich auf einer Insel, wo ich Stellen kenne, wo wir einfach mal mit den Gummistiefeln selber uns Austern aus dem Wasser ziehen. Und das auch das ist das Gegenteil von Schickeria, ne? Da stehen einfach dann vier Jungs mit Gummistiefeln und Boardshorts im Watt.
Naja, kauft dir mal an den Landungsbrücken ein Büsumer Krabbenbrötchen, das kostet 14 Euro. Ich meine, das ist auch Luxus, ne?
Ja,
also,
ja,
so ist es nicht.
Ja, gut, aber Krabben ist ja, gut, also, ja. Aber Krabben sind halt also erst so in den letzten Jahren irgendwie immer teurer geworden, hatte ich das Gefühl. Ne?
Wobei ich habe mal auf Sylt, als ich das erste Mal auf Sylt war mit Freunden, Arbeitskollegen, da haben wir so einen Sack Krabben gekauft, die wir selber gepult haben. Mhm. Ja, bitte, das ist ja wahnsinnige Arbeit. Also da kommt ja nichts. Also da bist du ja ewig dabei und da kommt da nichts dabei rüber. Ne? Also wenn man denkt, wie viel Arbeit das ist, die Krabben zu pullen, dann kann man sich schon überlegen, allein das ist einfach teuer.
Allein das ist den Flug nach Neuseeland wert oder irgendwie, wo wir.
In Marokko hieß es irgendwann mal, ja.
Nicht mehr, Gott sei Dank. Aber das ist Austern ja auch so, ne? Eine Auster zu öffnen, ist ja auch ein bisschen Arbeit. Und dann macht man sie noch schön sauber, dass du eben nicht noch Schalenreste drin hast. Und ich finde, die besten Austern sind die, die du selber öffnest, weil du einfach einen ganz anderen Bezug dazu bekommst und einfach diese Wertschätzung auch dann mitkriegst. Und du sagtest, es ist kein lauter Wein und das sagte ich vorher, ne? Eine Auster ist ein sehr delikater Geschmack, der, wenn du auf ihn hörst und dich darauf einlässt, sehr viel gibt. Für mich ist Muscadet genau das. Für mich ist Muscadet ist ein Wein, der hat immer eine beschwingte Leichtheit. Ich krieg die Melone auch. Ich wäre aber auch bei anderen exotisch-tropischen Früchten noch. Du hast aber auch immer eine schöne Zitrusfrucht, die ihn trägt, ne? Eine schöne, auch eine Länge. Nie zu aggressiv. Also es ist für mich immer eher so eine Zitrusfrucht, die abseits der Zitrone ist, eher so ein bisschen Limettig oder vielleicht so ein bisschen die orangen Zitrusfrüchte, die man kennt. So Mandarine und Kumquat und vielleicht ein bisschen Grapefruit mit rein. Du hast eine schöne Reise, auf die der Wein nicht mitnimmt, weil das erste ist hoch, so pumpen, merkst du sofort. Dann hat er diese Frische, die so im Hintergrund immer spielt. Dann kommt eine leichte Cremigkeit, dann kommt irgendwann dieses Salzige, dieses Jodige ein bisschen durch. Und der verändert sich auch extrem, genau wie eine Auster das tut, mit Temperatur. Also eine Auster, die auf Eis serviert wird, schmeckt ja nun mal anders, als wenn, nimm mal eine, leg dir die einfach auf Seite. Jetzt nicht 3 Wochen, weil dann wissen wir alle, was passiert, sondern einfach so für ein paar Minuten. Und schlürf die dann. Und der Wein, der gibt dir mehr tropische Noten, je länger du ihn wirklich öffnen lässt, mehr Luft, mehr Temperatur.
Und er hat aber auch sowas Bitteres irgendwie noch so hinten raus, ne?
Ja, wir nennen es Alkohol.
Das ist so, aber das ist.
Also, nee, ich weiß, was du meinst. Was du, glaube ich, mit bitter meinst, ist tatsächlich Mineralität. Und das ist das, was wir vielleicht als Salzigkeit nennen, weil wenn du den, du hast ja noch ein bisschen was, gib dir mal richtig Luft.
Okay.
So richtig, ja. Und dann riech mal wirklich rein und du wirst merken, dass jetzt genau dieses Bittere, dieses fast, als würdest du in so einen unverputzten Kellerraum reinlaufen, dieses Steinige,
das kommt
jetzt
durch. Nicht.
Mhm. Ja. Das, aber, ja. Wenn, ja, aber wenn ich das.
Ich glaube, du meinst aber diese leichte Bittermandel, die dann so bleibt am Gaumen, das verstehe ich schon auch, ja. Auch das wiederum ist etwas, was dem Wein Spannung gibt. Mhm. Ne? Also wenn du das nicht hast, dann wäre das so Larifari sofort weg. Lars hat schnell ausgeschenkt, weil weggeschüttet, weil du es nicht magst.
Nee, ich wollte nicht so viel trinken heute. Man muss heute, ich habe noch mehrere Anschlusstermine und dann dachte ich mir heute mal,
heute überlasse kannst du dir mal keinen reinstellen.
Den anderen.
Ja, 13,90 ist ja doch okay, ne?
Ja, ja, total, klar.
Also ich meine, wenn man, na, weißt du,
für eine Edi Austern dazu.
Ja, eben, genau, wenn du die Austern gekauft hast, dann macht das die Kohle auch nicht mehr fett.
Also ich war mit meinen Freunden da alles Gastronomen in Biarritz vor ein paar Jahren und da waren wir auf dem Markt in Biarritz und haben dann auch in der Früh eine Flasche Champagner und da war einer, der die Austern so geknackt wie ohne Handschuh, einfach so. Und ich fand's toll, aber ich würde sagen, echt die Hälfte hat gesagt, so, komm, haben wir noch Croissant, wir haben noch keinen Kaffee gehabt, wir haben jeden Abend vorher auch schon gefeiert. Und die anderen haben gesagt, yeah, also es hat sich ziemlich genau geteilt. Ja. Also obwohl es alles Gastronomen sind, aber in Österreich kriegst du ja auch nicht ständig Austern, weil
Ich bin absolut pro, kann aber auch jeden verstehen, der sagt, es ist mir zu speziell. Ja. Bei mir in Frankreich, ich war jetzt gerade vor 10 Tagen in La Rochelle, ne, eine der Hauptstädte der Austern wirklich. Mhm. Und dann ist wirklich so morgens vor 8, ja, ein Kaffee halt und also Noisette in meinem Fall, das ist ein Espresso Macchiato im Prinzip. Und ein Chocolatine heißt der so, ist der Pain au Chocolat, ist ja Paris, da unten an der Küste sagt man ja Chocolatine. Und nach 8 ist feuerfrei auf Muscadet und Austern. Also das ist einfach auch ganz normal
am Morgen.
Ja, ja, das ist,
aber kann man da vielleicht auch
typisch in La Rochelle am Markt morgens um 9 Uhr zu sagen, mach mir mal 6 Austern auf und dann fragt er dich automatisch kleines Glas Wein dazu. Ja, nicht so wie wir jetzt in großen Weingläsern, ganzen Lütten Pinch hier so, ne? Ja. Einfach für den Geschmack.
Ja. Nett, nett. Schokoladencroissant mit Auster.
Nee, aber, nacheinander.
Ja, nacheinander. Okay, aber ist das wirklich so, dass die Austern, du sagtest, da gibt es eine Farm in Sylt, die leben also jetzt nicht frei irgendwie.
Also doch, gibt's auch. Genau, ja? Also da, wo wir hingehen, als ich gesagt habe, wir gehen mit Jungs auch mal und ziehen welche aus dem Wasser. Wir steigen jetzt nicht bei der Farm über den Zaun und klauen die raus.
Okay, ja.
Es gibt die Sylter Royal und die werden auf Sylt gefarmt. Das ist die einzige Austernproduktion in Deutschland.
Ja.
Und immer wieder hüpft da mal ein Setzling mal rüber und dadurch hat sich über die Jahre dann auch einfach eine eigene Austernpopulation, eine Wild-Austernpopulation kreiert und gebildet. Und
kannst du machen, es gibt so Wattwanderungen, musst du meist ziehen, sieh bitte sichere Schuhe an, damit du nicht irgendwie aufratscht und dann macht er so eine Auster auf und bietet das dann so an. Willst du mal was?
Also dann an der Ostküste sozusagen. Also weil Westküste gibt es ja nicht.
Wattseite würden
wir sagen.
Ja. Okay.
Also wenn du mal möchtest, dann ruf doch einfach mal an, wenn du auf Sylt bist. Ich sehe schon, außer aus dem Watt und Sansibar, da haben wir ja schon einen Tag voll.
Genau. Ihr kommt ja beide zur Lesung. In Kampen. Ich lese ja in Kampen irgendwann Mitte Juli und ich hoffe,
du hast gelesen in Kampen.
Ich hatte in Kampen gelesen.
Und der Mann war super.
Ja, war jetzt eigentlich.
Das war Mitte Juli, war das, ne?
Ja, Mitte Juli.
Das war toll. Da war ich noch.
Das Opening war toll. Ganz toll.
Ich meinte auch November. So, warte schnell, nächstes Wein.
Nicht schlecht. Klar.
Ja.
Bin ich dabei.
Da bin ich dabei, genau.
Ja. Offensichtlich sind es eher Weine von der Küste, die es nie so angetan haben, weil wir gehen jetzt, ich glaube, wir hatten diesen Wein schon mal im Podcast, weil das ein sehr, sehr bekannter Wein ist. Das Weingut heißt Soalero und die Rebsorte heißt Alvarinho.
Klingt nach Portugal.
Absolut 100 richtig. Punkte. Bevor wir den jetzt trinken, wo hat Google Bedarf in Sachen Wein, Nils? Weil das ist natürlich das Geilste, wenn man sagen kann, ich arbeite für Google und ich folge dir natürlich auf Instagram und sehe so, wie du vor hunderten Google-Leuten stehst und ihnen was erzählst. Wie passt das zusammen und wie kommt man an so einen Job? Weil das hört sich so an, das will ja jeder. Also das hört sich, also C-Cloud will auch jeder und BMW will auch jeder, aber Google finde ich so, hat man erstmal mit Wein nicht so auf dem Zettel.
Ja, Google ist natürlich, wie die Jugend heute sagen würde, ein toller Flex. Ne? Das ist so, wenn die Leute sagen, ach, du arbeitest auch für Firmen, wer denn Google? Ach, oh wow. Ne? Also,
genau, ging mir auch so.
Genau. Ja. Also die Sache ist, Michael, dass ich tatsächlich extrem viel meiner Arbeitszeit damit verbringe, Weinproben zu moderieren. Also wirklich als Dozent, Lektor, wirklich über Wein zu referieren. Und ich dürfte das für eine Firma machen, die heißt Fivetran. Die sitzen in Deutschland mit Hauptsitz in München. Das ist auch so eine IT-Firma. Und das habe ich zum ersten Mal als Online-Probe für die gemacht. Dann kam da ein sehr gutes Feedback. haben die gesagt, würdest du das nochmal machen? Und ich sage, selbstverständlich, war ja toll mit euch. Ne? Dann haben wir das nochmal gemacht. Und dann haben die irgendwann gesagt, würdest du das auch als Präsenzveranstaltung machen? Habe ich gesagt, aber natürlich. Ne? Ist mir doch eigentlich lieber, wenn ich bei euch bin und wir trinken zusammen alle ein. Mhm. Und dann haben die gesagt, okay, wir überlegen mal. Und dann kam, ein paar Wochen später kam so, wir würden gerne eine Event mit dir umsetzen in München. Und wir haben da einen Partner eingeladen, mit dem wir viel arbeiten. Habe ich gesagt, ja, das ist okay. Und dann hat sie gesagt, ja, also es gibt dann zwei Firmen, die dein Kunde sind. Ich sage, wie heißt der Partner denn? Ja, Google. Ich sag, ja, da geil, ne, da können wir machen. Mhm. Und dann war das so, dass es ein guter Erfolg war. Also Hintergrund ist, was die machen, ist, die machen im Prinzip Partner-Events. Wer wird da eingeladen? Es sind Leute, die schon mit, in dem Fall Google und Fivetran arbeiten. Es sind Leute, die potenziell vielleicht damit arbeiten und es sind Leute aus der Branche ganz allgemein. Das Ganze nennt sich Data and Wine, weil es geht sowohl bei Fivetran als auch bei dem Google geht es gar nicht um das, was wir so kennen. Ne? Du suchst irgendwas. Also es geht gar nicht um die Suchmaschine, sondern es geht um die Firma und die hat ja tausende von Unterfirmen. Mhm. Es geht um Daten, Datenverarbeitung, Data Stacking und sowas. Und die laden immer vier Speaker ein. Drei sprechen genau zu den Themen. Das ist dann so, wo ich abschalte, weil ich einfach nichts verstehe. Ich verstehe die Worte, aber keine Ahnung. Ne? Also es ist einfach so technisch. Das haben die aber wahrscheinlich selber gemerkt. Die haben gesagt, naja, unser Topic ist schon sehr technisch. Mhm. Vielleicht hilft es, wenn wir den vierten Speaker nehmen und seine Speech aufteilen in vier kleine Happen und den immer dazwischen schalten. Ah. Und so ist es so, dass ich praktisch das Welcome mache, das Opening mache und auch direkt schon am Anfang waren jetzt immer Schaumweine und Schaumwein vorstelle, dass die Leute schon ein bisschen in Laune kommen. Dann kommt der nächste Speaker, dann gibt's einen Socializing-Slot. Dann komme wieder ich mit dem nächsten Wein, dann kommt wieder der nächste Speaker, dann gibt es einen Buffet-Slot und mit bisschen Socializing und so weiter. Und ich mache dann irgendwann auch das Final-Tasting sozusagen, bin der letzte Speaker wieder, der dann sagen darf, ein bisschen Rotwein habe ich noch, ich erzähle euch die Geschichte. Und danach haben wir noch eine Stunde Zeit und können uns noch die Flaschen...
Das ist dann ein ganzer Tag, oder?
Das ist ein Abend. Das ist ein Abend. Okay. Und mittlerweile, das wurde so gut angenommen und hat sich so schön entwickelt, dass wir das mittlerweile zweimal im Jahr machen und nicht als Event, sondern als Roadshow. Also immer wirklich eine Woche lang, wo wir in verschiedenen Städten sind. Und Für mich sehr spannend, die Google Office von innen zu sehen. Ne? Weil das ist immer so, man kennt das ja so aus den ganzen Hipster-Filmen und so. Und ist es wirklich so? Und haben die da einen Basketballplatz und so weiter?
Haben sie?
In einigen haben sie das. Und es war so cool in München. München ist ja der Google Campus. Ne? Ja. Und das ist so, dann haben wir da so eine Tour gekriegt. Dann war dieser eine Typ, der so, ist das ein Google Gym? Yes. Oh, ist das ein Google Cafeteria? Yes. Oh, ist da ein Basketball Court bei Google? Und die Dame hat einfach gesagt, stop saying Google, everything here is Google. Okay? Also das ist tatsächlich so. Und die haben halt auch ihr eigenes, die haben das Jeep-Roy, da gibt es halt ein eigenes Bier, was nur für Google München gebraut wird, was du auch nur in diesem Campus kriegst. Und das ist schon spannend natürlich.
Schlecht. Und was kriegen die für Weine?
Verschieden. Okay. Die haben bisher immer ein Champagner oder gleichwertig als Einstieg bekommen. Und dann verschiedene
Weine. Die kannst du frei aussuchen?
Ich darf relativ frei aussuchen, natürlich im gewissen Budgetrahmen. Ich kann jetzt nicht sagen, heute machen wir mal Romani Conti in vier Jahrgängen. Mhm. Und der Hintergrund ist natürlich, muss eine coole Geschichte sein. Der Wein muss entweder über Nachhaltigkeit oder Generationswechsel, also irgendwas, was halt auch andere Branchen und nicht nur Wein-Nerds interessiert. Aber alles Mögliche. Also ich habe da auch schon mal einen ganz klassischen französischen Dekantierservice gemacht. Und habe aber dann Schritt für Schritt erklärt, warum. Also was macht die Kerze da und so weiter. Ne? Und wann dekantiere ich?
Das ist für eine Kerze.
Ja, ganz klassisch französisch. Michael lächelt nur. Ganz klassisch französisch wird ein Wein über einer Kerze dekantiert.
Warum?
Das hat verschiedene Gründe. In erster Linie Licht- und Temperaturquelle.
Okay, also dekantiert heißt ja, ich schütte das in ein anderes
Getränk. Schütte ist schon mal falsch, aber ja, genau, ja. Und dann habe ich das über der Kerze und dann sehe ich natürlich an der Kerze, wo das Depot anfängt, wo also das Material, weil einer der Hauptgründe des Dekantierens ist ja, den Wein vom Depot zu trennen und dann siehst du unter der Kerze, jetzt beginnt's und dann stoppst du quasi diesen Dekantier und der Rest bleibt dann in der Flasche.
Okay.
Und das kann teilweise schon ganz schön ordentlich viel sein, wenn eben viel Depot da ist. Okay. Aber das machst du ganz vorsichtig, schaust, dass es nicht ploppt und ja.
Aber wenn du gute Augen hast, dann bräuchtest du die Kerze.
Nee, das nutzt ja nichts, weil du ein dunkles Glas hast und du brauchst wirklich die Kerze, die musst du auch vorher anmachen, bevor du den Wein aufmachst, weil sonst durch dieses Entzünden natürlich Gerüche entstehen und die dann den Wein auch kontaminieren können, ja.
Darfst nicht das Etikett in Brand stecken.
Das nicht und auch nicht die Haare, deswegen am besten gar keine Haare erst. So, jetzt starten wir mit Solero Alvarinho 2022. Nils, warum hast du den Wein ausgesucht?
Also grundsätzlich sagtest du ja zu mir, such was aus. Und ich wusste, dass wir so ein bisschen über die Liebe zum Meer heute sprechen werden. Vielleicht auch über die Seacloud mal ein, zwei Worte verlieren werden. Und wenn du einem Sommelier wie mir sagst, freie Auswahl, dann kommt natürlich, cool, wir machen Krug aus der Magnum, am liebsten, ne, am liebsten guten Jahrgang und so weiter. Aber wir haben ja auch einen gewissen Budgetrahmen. Es kann ja, macht ja niemanden Freude, wenn wir da hier ein Paket zusammenschnüren mit vier Flaschen, die dann irgendwie im fünfstelligen Bereich sind. Das ist ja Blödsinn.
Okay. Haben wir vielleicht Käufer unter unseren Hörern, ja, aber es trifft nicht zu den Mehrheit. Können wir ja
zusammenstellen. Genau. Also wenn ihr irgendwann mal so eine Luxusvariante hier vermachen
wollt, kommst du wieder.
Ruft an, dann komme ich gerne rum.
Ja.
Ansonsten, also, es ging drum, und das finde ich eigentlich auch spannend, Weine zu zeigen, die sehr relevant sind, wenn vielleicht auch nicht unbedingt jetzt gerade in dem Moment in Deutschland, die aber weltweit in der Welt des Weins sehr relevant sind, eine große Rolle spielen, die eine coole Story haben und die vielleicht auch nicht dich finanziell ruinieren, weil das Spannende ist doch, einen coolen Wein zu finden, der Spaß macht und dich nicht bluten lässt, ne, finanziell. Das ist doch super. Und ich finde, Portugal ist einfach auf so einem richtigen Weg, wenn nicht schon angekommen. Ich finde Portugal so spannend. Ich finde diesen Wein hier, also ich mag das Haus extrem gern, ich mag die Rebsorte Alvarinho extrem gern. Hat so viel Frische und gleichzeitig so viel Tiefe. Und ich finde es auch einen schönen Vergleich, weil die irgendwie so ein bisschen Brüder im Geiste sind. Wobei der zweite vielleicht ein bisschen bessere Success Story international hingelegt hat.
Also ich kann das jetzt hier so wegtrinken wie Wasser, diesen Wein.
Ja,
irre. Also das
sensationell.
Das, sehr, sehr gut.
Also der hat ja nun wirklich überhaupt keinen Trinkwiderstand. Mhm. Der will ja wirklich sofort getrunken und Glas hingestellt und Glas wieder in die Hand und gleich.
Was haben wir genau, das gleiche haben wir schon mal gehabt bei dem, ich weiß es genau, dass wir es abgefeiert haben. Mhm. Ich weiß noch nicht mehr wann, aber.
Reinhold Beckmann uns auf diese Rebsorte gebracht.
Ja, er war sehr begeistert davon,
was
er
erzählt
hat. Ja. Ja, nee, das war ganz bestimmt genau. So.
Ja.
Aber ob wir dann mit ihm das verkostet haben,
nee, das haben wir, glaube ich, nicht. Aber dann haben wir gesagt, irgendwie so, was? Davon haben wir noch nie was gehört. Und dann gab es irgendwie, das war pflichtschuldig.
Jetzt versuchen wir das zu beschreiben für die Leute, die uns jetzt nur schmatzen hören und sagen, es ist sehr saftig. Ja.
Extrem saftig. Mhm. Extrem und so lebensfroh sommersaftig.
Mhm. Was meint ihr mit saftig an dieser Stelle?
Ja, es füllt den ganzen Gaumen auf. Es füllt den ganzen Gaumen aus. Ja, und der Speichel fließt zusammen am Ende dann. Ne? Dass du also wirklich sagst, das hat. Das
die, außer die ihr Wasser in die Schale abgibt.
Das Axel, mir dann raus, da hättest du ihm nicht sagen. Das war Axel, die nächsten Axel, drei Monate.
Du kennst Mango als Frucht. Und du kannst in deine Mango reinbeißen und die kann zu süß sein, die kann noch ein bisschen zu herb sein oder sie kann perfekt sein. Und dann willst du einfach das nächste Stück, du wirst gierig, willst immer mehr. Und genau das hat dieser Wein. Der hat sehr viel Spannung, sehr viel Frische, aber sie tut dir nie weh. Sie macht einfach nur Spaß. Sie belebt dich einfach nur. Ne? Das ist so dieses, oh, jetzt bin ich erfrischt. Und dann hat er aber dazu, hat er so ganz, ganz viel, ich sag dazu mal so Kuschelkursaroma, ne? Der hat so, der gibt dir noch ein bisschen Pfirsich und ein bisschen Aprikose und so alles so leckere, leckere Früchte, die einfach Spaß machen, ne? So, was so Garden Eden, wow.
Ja.
Und dann für so Freaks wie uns kommt halt hinten raus auch noch so viel, weil der hat hinten so diese Kühle, die halt einfach vom Granitboden und vom Atlantikwind kommt. Der hat diese leichte Salzigkeit. Wir beide wissen, dass eigentlich alle Weine, die wir heute trinken, eine längere Hefelagerzeit haben. Das heißt, hier findet auch noch so eine schöne Hefenote statt, die man eigentlich ja traditionell nur von Champagner und Schaumweinen kennt. Riecht man auch.
Also Hefelagerzeit hatten wir ja neulich. Das ist viel Lage der Wein, dann ist umfassend nichts.
Was kannst auf du der so? Hefe. Nee, ich kenne sie gar nicht, aber ich habe gesehen, wie Lars die Augen.
Leistungskurs eigentlich?
Nee.
Weil du dich so sehr für diese Restzucker-Hefelagerzeit und so.
Ja, ich versuche die Dinge zu durchdringen.
Ja, ja, nicht frag, bleib dumm.
Aber ich meine, also du sagst, das hat eine lange Hefelage. Wir haben erst 2,5 Beine, das wird echt krass.
Ja.
Ja.
Gar nicht jetzt 2,5 Beine.
Das ist zwei.
Das ist erst 2.
Ja. Krass. Ja, das wird wirklich krass. Mensch, wir haben jetzt 4 Beine.
Lange Nachmittag.
Ja.
Ja, okay. Ja, aber da bist du ja durch, da bist du auch durch.
Der liegt auf der Hefe, die schützt ihn auch vor dem Sauerstoff, vor dem Austausch, und dass diese Hefe ergibt ihm so eine dezente Cremigkeit. Wenn ich diese Hefe immer wieder rühre, umrühre, anrühre, dann wird diese Cremigkeit deutlich opulenter und dann wird es richtig breit am Gaumen, und das ist es eben nicht. Was ich schön finde, ja.
Ja, ja, genau, aber für mich ist das, also bei mir ist irgendwie hängen geblieben, die Hefe ist ja in dem Wein, das heißt, solange wie das Ding in einem Fass liegt, liegt es auf der Hefe. Also eigentlich ist nur die Frage, wie lange lag er im Fass oder wie lange hat er rumgelegen?
Ja, in dem Fall glaube ich auch Stalltank. Also ich gehe davon aus, dass Soyero da gar kein Fass verwendet hat. Ja. Lassen die Hefe im Stalltank. Die Hefe macht zwei Sachen. Das eine ist die Autolyse, also sie zersetzt sich und gibt selber noch ein bisschen Geschmack ab.
Ja.
Das ist diese leichte Cremigkeit, die Michael gerade erwähnt hat. Wenn du das natürlich noch mehr rührst und rührst, dann klar, dann löst du sie noch mehr auf.
Ja.
Und das zweite ist eine antioxidantische Funktion. Das heißt, hat Michael auch gerade gesagt, beschützt den Wein vor Sauerstoff.
Ja.
Das heißt, seine Aromen bleiben frischer, lebendiger und glänzender, strahlender. Ne? Hat einfach mehr Strahlkraft. Und er kann aber trotzdem andere Reifeprozesse absolvieren, ohne dass der Sauerstoff ihn zerstört.
Ja. Aber er ist natürlich teurer, weil du ihn noch nicht abgefüllt hast. Wenn der 6 Monate auf der Hefe liegt und nicht gleich abgefüllt wird.
Ja, genau. Aber
ein Qualitätsmerkmal.
Genau, aber wenn man sagt, er liegt lange auf der Hefe, dann heißt es einfach, er liegt lange, also er wird lange nicht abgefüllt.
Traditionell hast du einen Wein gemacht, du nimmst den Saft, vergärst den, dann hast du Wein und dann würdest du ihn einmal filtern und gibst ihn zurück in den Stalltank oder Fass. In dem Fall hier tust du diesen Schritt nicht, sondern der wird erst gefiltert, kurz bevor er in die Flasche kommt, einfach 6 Monate später.
Aber das gibt es, dass es gefiltert wird und dann liegt er halt doch lange, aber er liegt nicht auf der Hefe mehr.
Genau, das gibt's auch. Es gibt auch Weine, die werden gefiltert, dann sind die nicht mehr auf der Hefe und lagern dann nochmal weiter, bevor sie gefüllt werden.
Okay.
Diesen Zwischenschritt hast du hier.
Jetzt habe ich das geschnallt, aber wahrscheinlich auch nur bis zum nächsten Podcast.
Oder bis in einer halben Stunde.
Ja. Abschließend zu sagen, was bei Soyero schön ist, ist, dass die immer einen Hauch von Imperfektion haben. Der Wein der macht so viel Spaß, aber der hat diesen Touch Dirty, weißt du, so dieses Hauch. Der ist nicht kristallklar gemacht, sondern ist so ein Touch.
Nicht so ganz poliert.
Ich möchte jetzt nicht sagen, wäre naturell. Ich möchte nicht Naturwein sagen, weil das ist aber genau, er ist nicht so poliert. Mhm. Er hat immer so eine leichte Imperfektion, die aber auch wieder so spannend ist, dass du zum Glas zurückgreifst.
Also, Perfektion habe ich auch.
Ja, die Flasche kostet 18,90. Ja. Und was ich mag ist, das ist ja eigentlich auch, Nils, ein Wein, wo man sagt, das muss immer der ganz aktuelle Jahrgang sein. Mhm. Wir probieren heute noch 22. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, vielleicht gibt es den gar nicht mehr, das ist schon 23. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, es geht gar nicht besser, also wie er jetzt ist, als 22er. Ne? Also macht es Sinn, dass der noch 2 Jahre reift, oder sagst du so, besser, wenn der dann auch, es gibt ja unterschiedliche Qualitäten, muss man ja auch sagen,
genau.
Solero, das ist ja nicht jetzt die ganze Einstieg, sondern schon ein höher. Hast du da Erfahrung, wenn das ein bisschen älter wird?
Also es gibt mittlerweile ein paar Produzenten, die Rebsorte hat natürlich einen extremen Hype. Ne? Absolut. Und es gibt Rebsorten, die werden nur frisch getrunken. So war es bei Alvarinho eigentlich immer. Jetzt, wo der Hype da ist, gibt es Produzenten, die sagen, ich spiele da mal mit. Ich habe da 1, 2 gute Exemplare mal getrunken. Grundsätzlich bin ich ein Fan davon, so wie wir ihn jetzt trinken, so 1,5, 2 Jahre nach der Ernte reicht für
wie
mich.
Wie so ein Rosé. Eigentlich.
Ja, genau.
Was für eine tolle Überleitung.
Oder?
Wow. Danke, lange geübt. Weil wir haben jetzt einen Wein, da seht ihr auf dem Etikett nur einen Strandkorb und sonst gar nichts.
Kommt
und dann heißt dieser Wein Strandkorb Rosé quasi. Das Bild verrät schon den Namen.
Und 23, weil er aus 23 kommt?
Korrekt.
Krass. Verrückt. Und das ist der, den es nur auf Sylt gibt, oder?
Ja, und Axel, kleines Geheimnis, ganz komisch, aber er ist einer auch der Hausrosés der Seacloud-Gruppe.
Ach,
also,
echt?
Du kannst mal
das ist aber ein Zufall, ne?
Ja, das ist unglaublich,
Zufall.
Wie solche Sachen passieren.
Das ist ja irre, aber gab es den zuerst nur auf Sylt oder war der erste Hauswein der Seacloud-Gruppe und dann kam er nach Sylt?
Also den 23er, den wir jetzt im Glas haben, gibt es erst seit 2 Wochen. Das heißt de facto eigentlich gerade erst jetzt auf dem Markt.
Ja.
Es ist der 3. Jahrgang überhaupt, das ist eine Geschichte, die hinten noch so ein bisschen als Werbetext draufsteht, die aber tatsächlich sich so zugetragen hat. Wir saßen zu dritt am Strand, 3 Jungs, und haben einen schönen Wein dabei gehabt. Mhm. Und der Wein hat aber irgendwie nicht so gepasst. Das wäre so ein Wein, wo ich gesagt hätte, den hätte ich lieber, Michael, bei euch getrunken. Weißt du, so in Ruhe, geschlossener Raum, vielleicht noch ein Kaminfeuer im Hintergrund knisternd. An dem Abend hatten wir einen perfekten Sonnenuntergang auf Sylt und haben gesagt, okay, für den Sonnenuntergang wäre ein anderer Wein geschickter gewesen. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann haben wir darüber eine WhatsApp-Gruppe gehabt und dann haben wir da weiter drüber gesprochen. Irgendwann haben wir gesagt, lass doch mal einfach den Wein machen, der so ist, wie wir Bock drauf haben, den abends bei uns auf Sylt am Strand zu trinken. Und dann haben wir da eine ganz kleine Menge gemacht. Mhm. Freunde von uns mochten den, Kunden von uns mochten den.
Wo habt ihr denn die Trauben
dafür? Ja, also das ist ganz wichtig zu sagen, die Trauben sind nicht von Sylt, weil auf Sylt findet ja auch Weinbau statt. Mhm. Rosé will wir auch nicht hinkriegen, weil Rosé ja immer aus Rotweintrauben gemacht wird. Es gibt keine Rotweintrauben auf Sylt. Mhm. Einer der drei in unserer Gruppe, die am Strand saßen, ist Winzer. Und der hat natürlich gesagt, ja, also wenn wir da Lust haben, das mal weiter zu spinnen, dann lass uns das zusammen machen. Dann habe ich gesagt, dann habe ich aber den Anspruch, dass ich da auch mit involviert sein möchte und natürlich nicht nur dir jetzt einen Auftrag erteilen, mach mal einen Wein. Und so kam es, dass wir einen eigenen Wein für uns kreiert haben.
Wo ist der Winzer? Also
der ist in Stuttgart, ja. Also im Weinbaugebiet Württemberg, aha, im Remstal. Und der heißt Leon Gold.
Leon Gold.
Steht auch auf der Flasche drauf.
Okay, und dann sagt die C-Cloud, ja, das nehmen wir auch mit an.
Ja, so dann einfach? Sagt die C-Cloud, ich war als Dozent auf der C-Cloud, ja, und dann hatten wir den Rosé an einem Abend und dann kam der sehr, sehr gut an.
Okay.
Und dann habe ich der Siegler gesagt, wir könnten nächstes Jahr die Menge ein bisschen höher drehen und dann könntet ihr exklusiv sozusagen außerhalb von Sylt auch diesen Wein haben. Und
ja,
ein Segelschiff, was auf den Weltmeeren fährt, mit einem schönen Lido-Sonnendeck, ja, da macht ein Wein wie der ja auch Sinn, ne? Mit dem, ja, Strandkorb vorne dran, noch als norddeutsche Reederei. Und dann haben wir das ausprobiert und dann kam der sehr, sehr gut an. War tatsächlich in einem Jahr viertmeist getrunkene Wein. Also jetzt ohne, dass ich da groß Werbung für gemacht habe. Es war einfach so.
Cool.
Und dann ist er da einfach so in die Karte reingerutscht.
Respekt, cool.
Und was sind das für Rebsorten? Mhm. Ist das unterschiedlich? Ist das jedes Jahr gleich? Das
sind immer die gleichen Rebsorten. Erstmal natürlich, weißt du, bist gar kein so Rosé-Trinker. Magst du ihn?
Ja, ich finde ihn auf jeden Fall nicht langweilig. Also ich finde ihn wirklich, ich mag ihn. Weil Lars, ich habe dein Gesicht schon gesehen.
Beim ersten Stück war
Ja, ich mag, ich, er hat viele Sachen, die ich wahnsinnig gut finde. Erstens hat er nur 11,5 Alkohol. Ich mag das Etikett total. Und ich finde,
gut, wenig Alkohol, das Etikett mag ich und die Flasche gefällt mir auch.
Und der weiße Drehverschluss.
Ich weiß ja schon, was er kostet, da bin ich euch was voraus. Und dafür finde ich ihn doch ziemlich ernsthaft, ehrlicherweise. Ich finde ihn nicht nur so fröhlich, sondern ich finde ihn wirklich. Guck mal. Ja, er würde mich nicht langweilen, wenn ich ihn jetzt austrinken würde. Und das finde ich, das würde ich jetzt als Kompliment sehen. Ich finde ihn jetzt nicht gemüsig, aber ich finde ihn eben nicht so fruchtig, sondern eben ein bisschen komplexer und ich glaube auch zum Essen geeignet.
Es ist ein Wein für Weintrinker, keine Frage. Er funktioniert am Pool, funktioniert er. Am Strand haben wir mehrfach getestet, funktioniert er auch. Nichtsdestotrotz war der Anspruch, er muss Leute abholen, die auch Wein trinken, also die wirklich Lust auf Wein haben und nicht. Ihr hattet mal hier eine Folge, da habt ihr irgendwie im Kühlschrank noch was gefunden mit Pfirsich oder so.
Ja, genau. Also, das ja,
richtig.
Michi kann aber leider nicht beurteilen, wie das geschmeckt
hat. Das trinke ich nicht.
Also der Anspruch war schon.
Das nicht zu trinken oder einen Whisky, eine jahrhundertealte Tradition, ja, das nicht zu trinken, ja, das sind bitte nochmal und dann legen wir das auch an. Aber der ist ja schon Monate her, dass das war. Das sind zwei Paar Schuhe.
Also ja, grundsätzlich freut es mich schon mal, dass ihr ihn alle trinkt. Der Anspruch war nicht, eine Alternative zu irgendeinem Pfirsichsekko zu machen. Und der Anspruch war auch ganz klar nicht, die 1 millionste Kopie eines Rosé de Provence zu machen. Ich mag Provence Rosé, super. Ist hier, wo ich ihn am liebsten trinke, in Nizza auf einer Dachterrasse. Ne? Und wir haben einen Wein gemacht, den wir in Sylt am Strand trinken wollen oder auf Sylt am Strand trinken wollen. Und da gehört ein bisschen mehr dazu. Wir haben nun mal einfach ein kühleres Klima, wir haben ein Reisklima. Wir wollten eine leichte gemüsig-kräuterige Note haben, um deine Fragen zu beantworten. Es ist Spätburgunder natürlich. Der wurde fast weiß gekeltert, siehst du an der Farbe, ist ein relativ heller Rosé. Warum? Weil wir dem Spätburgunder diese Würze, diese Frische auch entlocken wollten, die er sehr gut kann, der Pinot Noir. Dann haben wir Portugieser mit drin. Portugieser ist das, was du so als kräuterig gemüsig bekommst. Damit haben wir auch eigentlich die beiden wichtigsten Rebsorten in der deutschen Roséweingeschichte, weil nämlich der Weißherbst ja nur aus diesen beiden traditionell gemacht werden durfte. Haben sie aber einfach ein bisschen moderner umgesetzt. Und dann haben wir gesagt, komm, so ein bisschen Schmackofatz, ein bisschen Kitsch braucht ein Rosé. Und dann haben wir die kitschigste Rebsorte genommen, Michael, die wir im deutschen Rotweinsegment gefunden haben, nämlich Muskat-Trollinger. Wenn du Muskat-Trollinger zu 100% machst, ich sage immer, der schmeckt dann so, wie Barbies zu Hause ausschaut. Ne? Also das ist so, aber dann natürlich nur ein Hauch von, ne? Ganz klar. Ja, das ist dieses leichte Walderdbeer, das Verspielte, dieses Kirschlolli, das bringt ja Muskat-Trollinger. Es ist alles alte Reben, es ist alles komplett nachhaltig, bio, es ist spontan vergoren, es liegt länger auf der Hefe. Also alles, was man so bei schönen Weinen macht, Und alle diese Boxen, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt hier keine Abkürzung, haben wir da wirklich gemacht.
Ich finde, wenn du mit wenig Alkohol trotzdem viel Geschmack reinkriegst, dann finde ich das erstmal immer schon wirklich per se eine gute Leistung, ehrlich jetzt. Weil die Leute wollen eigentlich leichte Weine haben. Ja, und das geht. Und die Trauben sollen trotzdem bitte reif sein. Und das ist oft ein Widerspruch an sich. Und
von daher. Ich war im Citymarkt einkaufen und da gab's. Markt der Lebensfreude?
Weißt du doch, ne?
Citymarkt?
In Kiel, der Markt der Lebensfreude. Ja. Beste Supermarkt, den ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe.
Wow. So. Entschuldigung. Citymarkt, wollt ihr uns sponsern?
Ja, machen die vielleicht auch mal. Das ist ein großer Laden.
Ja, vielleicht. Die haben Weine gehabt. Also da nehmen die den Wein, füllen etwas ab, entalkoholisieren das und kippen es wieder drauf. Also der Wein hat dann 6% Alkohol. Und da dachte ich, müssen wir auch mal ausprobieren. Also mit dem
müssen wir ausprobieren.
Ja, ob das irgendwie funktioniert oder nicht. Aber das nur am Rande. Dieser hier, also fantastisch.
Fantastisch, finde ich auch. Ja, der erste Schluck war, ich habe ihn, glaube ich, zu schnell getrunken. Mhm. Aber jetzt finde ich auch fantastisch, genau wie du sagst, für Menschen, die Wein mögen. Und eben nicht überhaupt nicht kitschig, aber dann doch irgendwie ein Rosé und extrem frisch und so nordisch fast schon, würde ich sagen.
Und hat er so ein bisschen Kohlensäure auch?
Ja, gut, das natürlich, weil wir ganz frische Füllungen jetzt haben, ne? Wie gesagt, seit 2 Wochen auf dem Markt. Ich finde auch, Lars, der erste Schluck darf nie bewertend sein, weil der erste Schluck, da hast du noch den Geschmack vom Vorgänger im Mund und das Glas war noch nicht richtig viniert und der hat noch nicht geatmet, der Wein. Also ich finde, der erste Schluck ist immer nur richtungsweisend, aber darf nie wirklich.
Und danach muss ich sagen, er hat jetzt alle Chancen, und die Weine waren toll, hat jetzt für mich ist es jetzt schon der Favorit.
Ja.
Und ich weiß, dass noch ein Champagner kommt, deshalb wird es mein Lieblingswein bleiben.
Ich glaube, dass du jetzt unsere Meinung manipulierst in dem Moment.
Nee, glaube ich
Satz,
nicht.
Ich glaube, die Objektivität ist jetzt weg.
Ich
schätze mal, der kostet nicht mal, der kostet einen Zehner.
Zehner, genau.
Glatt Zehner. Ja, weil er es gesagt hat. Gesagt, okay.
Ja, für 10 Euro finde ich es auch echt. Das steht drauf, unkompliziert, unverkauft, nämlich. Und dann steht noch.
Aber es gibt ihn nicht
zu kaufen. Außerhalb von.
Ja, in eurem Paket jetzt natürlich. Ja. Sonst gibt's ihn dann kannst du natürlich, du könntest natürlich
auf der
Sea-Cloud eine Reise buchen. Mhm. Oder du könntest mich einfach kontaktieren.
Aha. Aber warum machen die dann nicht mehr davon? Weil ich glaube, der wird sich doch wahrscheinlich sehr gut verkaufen.
Weil das nicht der Grundgedanke war. Okay. Wir verdienen unser Geld mit anderen Sachen. Wir hatten Lust, einfach für uns ein Projekt zu schaffen. Wenn jetzt morgen die Hanse Lounge kommt und sagt, ab sofort ist das unser Hausrosé, wir brauchen da im Jahr 10.000 Flaschen, dann können wir drüber reden. Mhm. Aber grundsätzlich erstmal war das nie die Herangehensweise. Die Herangehensweise war, wir machen für uns einen Rosé, der Spaß macht. Mhm. Und wir haben auch jeder Jahrgang, es schmeckt anders. Also das ist tatsächlich so. Wir haben der 22er hat komplett anders als der 23er geschmeckt, weil wir wieder ein Jahr weiter sind. Wir haben ein Jahr Wein getrunken, Wein erlebt, alle drei, und haben gesagt, okay, wir haben jetzt neue Einflüsse, jetzt bin ich vielleicht ein Jahr älter geworden, jetzt empfinde ich es im Moment anders und habe jetzt Lust mal auf, in dem Fall, der ist ein bisschen heller geworden, weil wir gesagt haben, der 22er war jetzt nett, aber wir wollen mal wieder ein bisschen helleren Rosé für uns und so. Also es ist wirklich.
Aber ihr würdet immer die gleichen Trauben verwenden,
oder? Ja, es sind immer diese Trauben, ja, genau. Okay. Ja.
Ich möchte mal einen Muskat, 100% Muskat Trollinger wollen wir hier trinken.
Wollt ihr nicht wirklich, aber ich kann, mich drum bemühen, euch sowas mal einzuschenken. Und dann werdet ihr das trinken, vor meinen Augen.
Ja,
klar.
Wir sind nicht so krüsch.
Ich trinke keinen Whisky. Boah, das trinke
ich. Ich trinke schon Whisky, vielleicht, aber nicht einen, der nach Moorleichen.
Ja, aber der war so, der ist so schön.
Aber schön tropfig ist doch toll bei
mir. Also.
Also, ich stolpere Nils gerade, da steht Nils Lackner, das bist du, klar. Ja. Leon Gold, das ist der Winzer. Christian Gerke, kann sein, dass ich Christian kenne?
Natürlich kennst du Christian. Ja. Ihr wart zusammen in Südafrika.
Genau, ja. Hat der Edeka-Märkte auf Sylt?
Der hat einen Edeka-Markt und er ist unter anderem auch der Betreiber der Winebank auf Sylt.
Ja.
Ein sehr guter Freund von mir.
Grüß ihn bitte ganz lieb. Also
kannst du ja jetzt hier selber machen. Christian, schöne Grüße von Michael.
Verkostet. Ja, coole Sache. Für einen Zehner ist das,
finde ich. Also mir schmeckt es wirklich sehr gut.
Sehr gut.
Ich muss sagen, also ich bin ja eigentlich, mag ich ja auch Weine, die mich so anspringen, würde ich immer denken, dass das eigentlich Weine sind, die nicht für Weinliebhaber gemacht sind, sondern so solche Crowdpleaser. Aber also dieses Potenzial hat er auf jeden Fall auch, würde ich sagen.
Ob es ein Crowdpleaser ist, das weiß ich nicht. Ob es jetzt, wenn du so ein klassischer Rosé, die klassische deutsche Rosé-Trinkerin bist, dann wirst du sagen,
Würde ich gar nicht sagen.
Ja, wieso?
Ja, kann ich glaube so, wenn du das ganz Süße haben möchtest.
Nee, glaube ich gar nicht. Also ich glaube, dass mittlerweile die deutsche Weintrinkerinnengesellschaft tatsächlich so weit ist, dass die sagen, sie wollen gar nicht nur Kitsch und Süß, sondern sie wollen tatsächlich auch einen ernstzunehmenderen Wein. Es ist für mich allerdings sehr schwer zu beurteilen, weil ich habe ihn noch nie getrunken in einer Situation mit Menschen, die nicht gerade im Urlaub waren. Entweder auf Sylt
oder eben auf der
Sieglaude.
Aber es ist ja hier keine Urlaubssituation.
Genau. Aber das
außer für Michael anscheinend. Ja, für Michael ist ja immer Urlaub. Für dich ist auch immer Urlaub.
Aber das wäre ja jetzt Paradebeispiel oder Primäre für mich. Und das, mit dem Ergebnis kann ich jetzt umgehen, sage ich mal.
Das ist mega. Sag mal, bei Google musst du da gendern? Wenn du da einen Vortrag hältst?
Ich spreche auf Englisch. Bei Google ist ausschließlich auf Englisch. Von daher, nee, gar nicht. Also.
Und bei BMW, oder reden wir da bayerisch, aber bei BMW ist das jetzt
bei BMW ist es tatsächlich so, dass wenn, also ich habe noch nie gegendert, aber ich überlege gerade, bei BMW sprichst du ja über die Weine und entweder ist es ein Winzer oder eine Winzerin. Das ist ja unabhängig vom Gendern. Wenn es ein Winzer ist, dann ist es eben immer ein Herr. Wenn es eine Winzerin ist, eine Dame. Ich mache bei BMW die Champagnerproben. Es gibt zwei Haus- und Hofsommeliers bei BMW. Einmal den Konstantin Baum, natürlich toller
Master of Wine.
Genau, toller Kollege mit unglaublich viel Fachwissen. Mhm. Und wir durften auch schon dreimal zusammen moderieren. Das war toll. Von dem kann man nur lernen. Toller Mensch. Und der macht die Weinproben und ich mache die Champagner- und Schaumweinproben.
Was hast du jetzt, Michael? Du hast jetzt ja einen Champagner aufgemacht. Aber du hast es irgendwie geschickt aufgemacht als jetzt Axel und ich. Was hast du jetzt genau gemacht? Das nur so leicht zischte wie ein Bahnwaggon, der angekoppelt wird.
Ja, im Idealfall gibt es gar kein Geräusch, wenn man das richtig gut machen würde. Das ist also, dieses Poppen ist eigentlich was Negatives. Im Restaurant möchtest du eigentlich nicht die Korken knallen hören.
Kennst du die alte Regel noch?
Was denn?
Thema Gendern darf man eigentlich heute gar nicht mehr sagen, weil
wir piepsen das gleich.
Ja, okay. Aber ich bin ja nur auch schon ein paar Jahre älter und uns wurde noch beigebracht, maximale Lautstärke einer Schaumweinflasche beim Öffnen. Das Fürzchen einer Nonne, ein Nonnenfürzchen, so wurde uns das damals noch beigebracht. Kannst du jetzt piepsen oder nicht?
Ja, aber genau. Also ich,
das geht gerade noch.
Ich gucke jetzt ganz ernst in die Kamera.
Ja, ja. Das muss man das, ich entschuldige mich auch sincerely.
Nonnenfürzchen.
Nonnen. Also du hast es aber nicht verraten.
Naja, da ist ja wahnsinnig viel Druck drauf auf so einer Champagnerflasche. Ja. Und deswegen musst du wirklich dagegen halten und dann musst du es leicht quer und dann fängt es schon an zu pfeifen. Ja, und du musst draufhalten und nicht dem Stand. Ich meine, da kannst du wirklich Menschen verletzen, wenn du die Flasche in die falsche Richtung und der Korken dir davon marschiert. Und das ist dann, ich meine, ich mache seit ein paar Jahren schon jetzt ständig solche Sachen auf. Also wenn ich das jetzt nicht könnte, wäre
es ganz normal. Ja, aber dass du auch mal dein Wissen mit uns teilst und nicht nur für dich behältst, ist ja auch wichtig.
Ich teile mein Wissen seit drei Jahren, mein mäßiges Buscadet-Wissen seit drei Jahren mit euch. Also
es verfängt bloß nicht, das liegt an
uns.
Ja, bei dir schon, ja.
Hört mal einen Podcast von uns an vor 3,5 Jahren und hört euch jetzt über Wein reden. Das sind zwei Paar Schuhe. Na klar, wisst ihr. Klar, ist ja. Und jetzt ist es so, das hat man schon rausgehört und so habe ich dich auch wahrgenommen, dass du schon wirklich ein wirklicher Champagner-Experte bist und dass Champagner eine große Leidenschaft ist. Und dann haben wir natürlich auch, hast du gesagt, da muss schon auch ein Champagner dabei sein und ich möchte irgendwas Ernsthaftes haben.
Genau.
Was hast du uns denn Ernsthaftes mitgebracht?
Also wir haben den Reserve von Bilka Salmon.
Bilka Salmon hatten wir noch nicht.
Tatsächlich ein doppelter Familienname, damals von einem Herrn Bilka und einer Frau Salmon gegründet. Nichts mit Lachs zu tun, wird mir immer wieder gefragt, Salmon, Lachs? Nee, auf Französisch Saumon wäre Lachs, Salmon ist immer nur Familienname. Bis zum heutigen Tage Familienbesitz, finde ich immer toll. Bin in der Welt, der ja auch sehr kommerzialisierten Welt der Champagner, immer noch Familienbesitz vorrangig herrscht in dem Fall. Brut Reserve, Michael, ist eines der Vorzeige Cuvées, einer der Vorzeige-Champagner im Nicht-Vintage-Bereich, also im Nicht-Jahrgang-Champagner-Bereich. Ne? Es ist kein Jahrgang-Champagner, es ist eine sehr klassische Champagner-Cuvée aus den drei.
Was wäre denn ein Jahrgangs-Champagner?
Jahrgangs-Champagner heißt alle Trauben aus einem Jahrgang. Dann würde auch 2019 oder 2015 oder so draufstehen.
Okay.
Dann darfst du nur die Trauben des Jahrgangs verwenden. Und die meisten Champagner sind aber immer NV, also Non-Vintage.
Ja.
Und basiert zwar auf einem Jahrgang, nämlich dem aktuellen Lesejahrgang, wann der gemacht wurde. Und dann bedient man sich aber verschiedener Reserveweine aus verschiedenen Jahren, um ihn noch ein bisschen zu pimpen, sage ich mal, ne? Schöner zu machen und runder oder der Hausstilistik anzupassen oder wie auch immer. Und ich finde, Bilka Salmon macht seit ich denken kann, seit ich meine ersten Sommelier-Schritte gemacht habe, machen die vernünftige Champagner. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Es ist ein Haus, wo ich sage, wenn ich es auf der Karte sehe, das bestelle ich gerne.
Hm. Und auch den Rosé? Gibt es auch einen Rosé-Champagner?
Yes. Also vom Bilka Samon habe ich tatsächlich jetzt noch nichts getrunken, wo ich sage, das macht mir keinen Spaß, schmeckt mir nicht. Mhm. Ich finde das alles sehr, sehr vernünftig gemachte, gute Champagner.
Und ist das jetzt günstiger als als andere Champagner, die jetzt bekannter sind, oder ist das?
Jetzt muss man sagen, dass Bilka Salmon immer noch natürlich in der Liga der Großen spielt. Mhm. Familienbesitz hin und her.
Okay.
Wenn ich privat trinke, trinke ich auch ganz, ganz viel wirklich kleine Häuser, die kein Mensch jemals gehört hat, die dann teilweise 3 bis maximal 15 Hektar nur haben. Mhm. Da sind wir hier schon in einer anderen Liga. Das heißt, allein vom wirtschaftlichen Ansatz her, die sind mittlerweile so groß, die müssen skalieren.
Ja.
Und die spielen dann schon preislich in einer Liga, wo man sagt, das ist ähnlich wie die großen Namen, die man so kennt. Aber ich finde halt den Qualitätsanspruch hier einfach noch ein bisschen schöner. Das sind nicht die einzigen guten. Mhm. Ich finde, es gibt Champagner, die sind noch drüber. Es gibt Champagner, die sind spannender. Aber für den Bereich, den man in vielen Restaurants immer wieder sieht, finde ich es immer extrem gut gemacht.
Ich finde, es der beste Champagner, den wir bisher hatten.
Was?
Ja.
Echt? Hast du schon getrunken?
Du hattest deine Meinung doch vorher schon gefestigt.
Ja, das ist ja auch so. Ich mag ja an sich auch gar keine Champagner, aber den muss ich sagen, der ist nicht so aufdringlich, nicht so champagnerig. Also ich kann es gar nicht genau sagen.
Ja, aber das
muss ich sagen.
Champagnerig ist gut für einen Champagner.
Ich bin
wir sind der Wein-Podcast mit Champagnern, die nicht so champagnerig sind, mit Rosés, die nicht so roséig sind.
Ja, aber das ist ja so.
Genau. Also bei Champagner stört mich immer auch der Champagnergeschmack.
Dieses klassische.
Nils, welcome to the 4 Flaschen. Ja. Podcast.
Er ist auch nicht so sehr, hat nicht zu viel Kohlensäure, finde ich. Er ist irgendwie, also ich muss sagen, gefällt mir sehr elegant fast. Also, das ist richtig ein ganz edler Tropfen
war. Ja, also ich glaube, um eure Worte zu versuchen, in eine Sprache reinzubringen, die jetzt nicht verkäuferisch klingt, aber die vielleicht etwas, ich glaube,
verkäuferisch, was heißt das denn?
Naja, ich will jetzt ja nicht sagen, warum der Champagner ganz toll ist, aber ich würde eben sagen, dass viele mit Champagner ein Problem haben, weil meistens oder sehr häufig die Säure relativ hoch ist und man hat hier das Gefühl, dass dem nicht so ist, weil er doch ein bisschen mehr Körper hat. Also wahrscheinlich auch jetzt nicht ganz wenig Zucker, also einfach ein bisschen, er wirkt ein bisschen magenfreundlicher, ein bisschen.
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, Bilka Salmon hat uns hier eine ganz klassische Champagner-Assemblage hingestellt, also Mischung, ne? Assemblage-Mischung. Das heißt, wir haben hier Chardonnay, Pinot Noir und Meunier. Wenn man hier mal den einfach hier gegen die Lampe oder so hält oder gegen irgendeinen weißen Hintergrund, dann siehst du, dass der keine Grünreflexe hat, sondern der hat so einen Hauch von Messing.
Mhm.
Das heißt eindeutig, dass hier die roten Trauben, nämlich Pinot Noir und Meunier, allein über die Farbe erkennst du schon, die spielen schon irgendwie eine Rolle.
Mhm.
Ne? Ein Blanc de Blanc wird immer irgendwie eher ins Gelb-Grünliche abrutschen, von der Farbe, von den Reflexen her.
Okay.
Und wenn du den jetzt so einmal schwingst, und das darf man natürlich auch bei Champagner, der ist so stabil, der wird jetzt nicht gleich danach komplett schal sein.
Okay.
Und riechst hier mal rein, und jetzt denk doch einfach mal ein bisschen an Rotfrucht. Der strahlt doch Rotfrucht aus. Und eine Rotfrucht ist nun mal einfach eine sanftere, elegantere, rundere Geschichte, als wenn du brachial nur grüner Apfel Zitrus spielst. Und das haben wir hier halt, aber es ist auch, du hast auch einen Verlust. Dieses Elegante, was du wahrscheinlich sehr magst, was ich auch sehr mag, toller Speisebegleiter Champagner, aber du verlierst eine gewisse Kantigkeit und Mineralität und Klarheit, die andere Champagner wiederum groß machen.
Genau, es gibt halt so dieser Champagnergeschmack, was du meintest, ne? Also da, ich finde, das ist so eine Muffigkeit, so eine, ne? Also sowas,
was
ganz präsent richtig kacke schmeckt. Und
also.
Ja, wirklich. Das
ja,
ist
gut, ja, gut.
Ja, wirklich. Also, und das hat er in ganz leichten Ansätzen, aber eben nicht so wirklich.
Perfekt beschrieben, finde ich.
Aber kannst du damit was anfangen mit dieser Beschreibung?
Also das, ich glaube, wenn ich mich erinnere, was du zum ersten Wein gesagt hast, ich glaube, dass es einfach eine steinig-mineralische Note gibt, die bei dir einfach nicht so gut ankommt.
Ja,
und die du in vielen Champagnern finden wirst. Es mag auch eine Hefenote sein. Ja. Es gibt einen dieser Nuancen, weil das haben nun mal heute viele Weine gehabt, diese Hefenote, das zieht sich durch dieses Tasting durch.
Ja.
Aber der erste hat halt auch noch eine brachiale, mineralische Salzigkeit. Und das haben einige Champagner auch. Und wenn du das einfach nicht magst, dann bist du in der Champagner grundsätzlich falsch, da gebe ich dir recht. Also wer keine Lust auf Mineralität hat, der sollte nicht die mineralischsten aller Schaumweine trinken.
Das aber ich weiß nicht, was Mineralität ist, sondern es ist tatsächlich irgendwie, wo ich denke, also so oft bei Champagner, oder früher zumindest bei Champagner gedacht habe, so, warum muss der denn so schmecken? Ist das Kork, also, oder ist das ein Fehler, oder das kann doch nicht gewollt sein? Zum Beispiel diese Pommery, die wir dann hatten, die hatten das nicht. Mhm. Also,
den mochtest du auch.
Den mochte ich auch, ja genau. Mhm. Aber so häufig war es, dass wir Champagner, also dass, wenn du mal irgendwo ein Champagner dann trinkst, so, dass du denkst, so, was soll das denn? Und ich weiß nicht, ob das wirklich Mineralität ist, so, weil bei anderen Weinen, also jetzt Riesling oder so, die halt mineralisch sind, so, würde ich jetzt nicht mit diesem Geschmack vergleichen.
Aber, na gut, vielleicht.
Ja, vielleicht bin ich auch einfach.
Ich mag auch die Chardonnay-Note sein.
So. Das kann auch sein.
Das kann auch sein.
Blanc de Blanche und Champagner schmeckt ja nun mal ganz anders. Und ein Chardonnay ist ja so ein Geschmacksverstärker auf alles, ne? Legst ein Chardonnay 3 Minuten ins Holzfass, das schmeckt dann nach Holz und so, ne? Chardonnay auf Kreidefelsen schmeckt direkt nach Kreide. Ja. Das machen andere Rebsorten ja nicht so extrem. Also Chardonnay ist ja wirklich so ein Geschmacksverstärker-Traube. Ja. Und vielleicht ist es das, weil ein Chardonnay mit ein bisschen Reife dann vielleicht noch von dem Haus als Grundwein im Holzfass gelegen, da kriegt halt dann eine ganz andere Note als das, was wir jetzt im Glas haben. Das ist eine komplett andere Philosophie, die mir auch sehr viel Spaß macht, aber die dir vielleicht dann einfach nicht so taugt.
Ja, das, genau.
Ich will jetzt nochmal fragen, ich sehe auf Instagram, du bist auf der Sea Cloud, du fährst da irgendwie, schwimmst mit Delfinen und so weiter. Ich meine, ist das etwas, wo man Geld dafür kriegt? Oder jetzt ernsthaft? Ich meine, ich habe gar kein Gen, das Neid hervorrufen könnte. Aber das sieht dann aus, als ob du einer von diesen Leuten bist. Nur die einen zahlen halt 15.000 für diese eine Woche und du fährst halt mit und kriegst noch bezahlt, dass du irgendwie die Flaschen köpfst und machst und tust und weiter. Wie kann man sich denn das vorstellen? Ich meine, du bist ja Teil. Ja.
Also, ehrlich gesagt, was soll ich jetzt lügen? Natürlich bekomme ich Geld dafür. Also, ich bin an Bord als Dozent und Lektor, das heißt, ich halte Vorträge. Die drehen sich bei mir relativ häufig um Wein, nicht exklusiv. Es gibt auch mal Wein-verwandte Themen, wie zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Cognac und Armagnac und solche Sachen. Oder wir machen auch mal in der Karibik eine Rumprobe und so, die ich dann mitmoderiere, solche Sachen. Aber ja, es ist Arbeit. Ich bin auch als Trainer an Bord, das heißt, ich gebe auch Trainingssessions für das Service-Team an Bord, zum Thema Wein natürlich. Ich mache auch an Bord Direktbetreuung des Sommiers oder Sommiere auch mal mit. Und wenn die Fragen haben und sagen, pass auf, wir kriegen neue Weine, das und das können die, dazu passen sie gut, so würde ich sie pricen und so weiter. Also schon ganz klar arbeitende Funktion. Habe ich das schönste Büro der Welt? Selbstverständlich, natürlich. Und
das für mich ist noch nicht gesehen.
Doch, habe ich.
Ich hab nicht mal ein Büro. Ja. Ich habe einen Laptop. Und
so eine Ecke.
Ich habe kein Büro.
Sehr modern. Du willst ja auch mal dein Büro abgeben.
Ja, aber will keiner haben.
Ja.
Und Michael, was natürlich dazu kommt, ist natürlich auch ein sehr selektives Posten bei Instagram. Ne? Also Social Media ist nicht die Realität.
Bei mir schon.
Ja.
Echt, ich muss das erst lernen. Also man macht eigentlich nur die... Nein, aber das ist schon klar, aber diese Bilder, wo ich denke so...
Die 5 Alter, Sekunden, wo die Sonne rauskommt, wo man dann mal nicht über der Reling hängt. Ja,
genau. Also Gott sei Dank bin ich seefest, toi, toi, toi. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber natürlich poste ich jetzt nicht, wenn ich mich auf eine Probe da vorbereite. Ne? Und das ist ja meistens schon getan, bevor ich überhaupt an Bord gehe. Mhm. Dann ist aber die Logistik hat ja einen Vorlauf von mehreren Wochen. Also die Weine sind ja lang vor mir schon an Bord.
Ja.
Natürlich poste ich nicht, wenn ich da abends in der Kabine nochmal 2, 3 Sachen google oder so. Mhm. Sondern man postet natürlich, wenn du gerade einen Champagner moderierst und im Hintergrund geht die Sonne unter. Das ist auch klar. Aber das ist ja, also jeder, der eins und eins zusammensehen kann, weiß, da steckt viel Arbeit dahinter, viel Passion. Und Arbeit heißt ja nicht, dass es dir wehtut. Also ich liebe meinen Job. Ne? Ich stehe, seit ich selbstständig bin, stehe jeden Morgen auf, fettes Grinsen und sage, ey geil, ich darf das tun, was ich tue. Ne? Mhm. Aber trotzdem geht's mir auch mal schlecht dabei. Und trotzdem sage ich, ich habe jetzt gar keine Lust, schon wieder nach London zu fliegen, weil du oft siehst du ja nur Flughafen, Hotel, Event und wieder zurück und so. Also wie jeder habe ich einfach einen schlechten Tag und sage heute nicht. Mhm. Aber es ist ein Job, es ist aber auch ein Job, der einfach extrem viel Spaß macht.
Ist das
Ja, was ich erfrischend finde, einfach, und dann kannst du deine Frage stellen, ist, dass du eben so überhaupt keinen Klugscheißer-Modus hast, sondern ich finde, das ist so alles so, hat so eine Grundsympathie und du lässt es alles so leicht wirken. Und das finde ich wirklich toll, muss ich an der Stelle auch sagen.
Ja, aber es ist ja auch mein Job. Also es wäre ja schade, wenn ich es nicht wüsste, ne? Genau wie bei dir. Ich habe dich jetzt bei euch im Restaurant auch nicht als Klugscheißer empfunden, ganz im Gegenteil. Das ist ja auch unser...
Schon.
Also ich habe ihn nicht so empfunden.
Das ist schon
wahnsinnig. Deswegen geht bei uns auch nicht jeder Mitglied. Bei uns wird nicht jeder Mitglied. Das ist also ganz
und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich erwarte von jemandem, der Kunsthistoriker ist, dass er mir den Unterschied zwischen Picasso und Monet erklären kann. Genauso sollte jemand, der sich Sommelier, wobei ich das Wort hasse, aber der sich Weinexperte schimpft, die auch in ein, zwei verständlichen, endverbraucherverständlichen Sätzen erklären können, warum Sauvignon Blanc eine richtig geile Rebsorte sein kann, zum Beispiel.
Ja. Hm. Ich kann ziemlich verständlich erklären, wie Champagner schmeckt, habe ich gerade festgestellt.
Sehr gut.
Ja, vor allem Champagner-Rib schmeckt er meistens, ne? Ja. Champagner-Rib.
Und Klugscheißer ist sowieso, finde ich, nicht mehr awoke. Also ich finde das in unserer Szene, wir arbeiten in der gleichen Branche, ich finde, die besten Sommeliers sind keine Belehrenden, sondern sind eher so, die dich an die Hand nehmen und sagen, du hast Lust auf Wein, ich zeig dir mal was, ich öffne dir mal noch eine Tür.
Du hast uns auf jeden Fall jetzt einen Champagner gezeigt, der 60 Euro kostet.
Oh.
Muss man auch mal dazu sagen.
Okay. Ja, damals ist so ein bisschen so ein
das ist ein kleiner Stimmungskiller, der Preis.
Wasser in den Champagner gegossen.
Ja, aber ist wie diese Pommerys, die waren so bei 35 oder sowas, ne?
Nee, für 35 kriegst du da, also wir hatten ja einen Pommery England, das war ein Schaumwein aus Sussex, da aus dem Süden Englands. Und die kostet alles schon über 50.
Ja,
wow.
Ja.
Ach so. Ja. Also dann ist man ja nicht weit weg, kostet auch über 50. Ja. 59 Euro
finde ich. Und es ist hier, steht da drauf, was heißt, ist das, heißt das 19.12.20 quasi degorgiert oder in den Markt gebracht? muss man sich mal vorstellen, ne? Das ist also ein Produkt, können auch an irgendeine andere Nummer sein.
Nee, das ist
Tranchennummer.
Die Geschichte, die Krug seit Jahren macht, das ist eine individuelle Nummer von einer ID von diesem Champagner.
Wo Sie sehen.
Du lädst dir die App von Bilka Samoro, da gibst du die Nummer ein und erfährst die Geschichte deines Champagners.
Aber in der Regel immer 4 Jahre mindestens in der Reife und.
Genau, Bilka Salmon immer längere Reife als vorgeschrieben, immer.
Stark. Sag mal, und dann da auf der Sea Cloud, wenn das dann so richtig windig
ist. Gibt es irgendwie, habt ihr irgendwie noch einen Nebenvertrag mit der Sea Cloud?
Was?
Nee, ihr werdet jetzt zum 30. Mal Sea Cloud.
Wenn ich auf Sylt eine Lesung habe von meinem neuen Roman.
Das ist ja Werbung in eigener Sache und nicht, ihr werdet offensichtlich von der Sea Cloud bezahlt.
Nee, wir waren aber schon auf der Europa, wir sind demnächst auf der Queen Mary 2, was wir noch nicht waren.
Ihr beide, ne?
Was wir noch nicht waren. Welches Schiff fällt dir da so ein? Wo wir noch nicht?
Ja, auf der Sea Cloud
waren. Auf der Sea Cloud waren wir noch nicht.
Ich war ja sogar schon mal drauf.
Du warst schon drauf.
Aufs Leben, Leute, aufs Leben.
Ja, gerade noch eine Frage.
Ich muss ja mal meine Frage.
Das ist ja eh jetzt rausgeschnitten. Das ist jetzt doch im Bereich. Könnt ihr nicht hier die ganze Zeit über die Sea Cloud
sprechen? Ja, aber es ist doch spannend.
Ich schneide dich gerade raus.
Axel hat die Macht.
Ja. I got the power. Ich meine, wenn es windig ist, dann liegt das Ding ja wahrscheinlich ziemlich auf der Seite, ne? Also, das ist ja, das habe ich mich schon öfter gefragt.
Also die
normaler Kreuzfahrt hat das
die Schiffe zu tun, oder? Sind alle seefest. Ich habe es nie so erlebt, dass du Angst um dein Leben bekommst. Nee, gar
du
nicht.
Du musst ja diese
Angst
binden, oder?
Aber es ist ein kleineres Schiff als die großen amerikanischen Kleinstädte, die in Nassau neben uns im Hafen lagen, keine Frage. Wir sind Segler. Mhm. Du solltest damit rechnen, dass es schon mal auch ein bisschen maritimer zugeht. Also das, aber die Gäste, die Sea Cloud buchen, die wollen das auch. Also die wollen den Ozean spüren. Das ist, wenn du in eine sterile Kleinstadt einsteigen möchtest mit 10.000 Leuten, die dich von Barbados nach Key West bringt, dann ist eine amerikanische Großreederei dein Ding.
Ich bin mal
Sea Cloud wäre anders.
Genau, ich bin mal auf diesem Backsegelschiff gefahren und da hatten wir so ein bisschen mehr Wind und da musst du dich dann an Bord, also musst, wenn du draußen bist, musst du dich halt anschnallen an so Seilen, ne? Also gibt's das da auch?
Nee, habe ich auch noch nie erlebt. Echt? Weil das Backschiff ist auch viel kleiner.
Viel kleiner.
Okay. Viel, viel kleiner.
Ja. Okay.
Das kenne ich vom privaten Segeln, wenn ich segeln gehe, aber auf der Sea Cloud, dass der Kapitän sagt, jeder kriegt einen Gurt und los geht's. Nein,
gar nicht. Vor allem die Suiten bekommen 2 Gurte, sind wir sicher. Und Economy Class kriegt dann so einen etwas älteren Gurt schon. Ja. Was war euer Lieblingswein?
Schwierig. Aber ich würde, glaube ich, bei dem Rosé.
Das macht dich so sympathisch, Lars.
Ich bleib bei dem Rosé.
Wahnsinn, ich bin auch sympathisch.
Ist auch sympathisch. Ja, Michi ist sicherlich nicht bei dem Rosé, sondern natürlich den Champagner.
Nee, Soyero.
Ja?
Ich bin okay. Echt, ja.
Der ist auch sehr
länger gut. Nicht getrunken, finde ich wahnsinnig.
Total gut.
Und jetzt bei dir?
Also ich nehme den Rosé mal außen vor, weil ja, das, da habe ich ja irgendwie keine objektive Meinung dazu. Also mich hat der Sojera auch extrem heute wieder abgeholt, ganz klar. Wenn wir jetzt allerdings hiernach noch eine Flasche leer trinken, wäre ich beim Champagner.
So. Wollen wir denn jetzt, wenn die Kamera gleich aus ist, noch irgendeine Flasche leer trinken?
Ja. Von mir aus.
Dann nehmen wir aber den Rosé.
Ja, wir haben ja 4 Flaschen.
Genau.
Jeder trinkt eine Flasche leer.
Ja. Das wäre ein Spaß.
Ja. Das wäre eine Freude.
Ich muss wirklich sehr noch arbeiten gehen.
Ja. Ich auch noch.
Pass auf, wir trinken die Flaschen, dann helfen wir dir halt.
Ich denke drüber nach, wir melden uns bei dir, Axel.
Wir werfen uns doch
schon Jacket. Genieß den Sommer.
Ja.
Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, vielen Dank.
Perfekt.